Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Es geht es uns um die Kanzlerin und die Länderchefs, die sich ja in einer Art Krisenkommunikationsmodus gerade befinden nach dem Hin und Her um den Osterlockdown. Heute ein bemerkenswerter Auftritt von Angela Merkel.
Ein Fehler muss als Fehler benannt werden und vor allem muss er korrigiert werden. Gleichwohl weiß ich natürlich, dass dieser gesamte Vorgang zusätzliche Verunsicherung auslöst. Das bedauere ich zutiefst und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung.
Fehler und Verzeihung, das sind so zwei zentrale Begriffe, die man nicht allzu oft im Alltag der Politik hört. Auf eine Vertrauensfrage hat die Bundeskanzlerin aber im Bundestag verzichtet. Naja, angesichts der immensen Kritik an der deutschen Pandemiepolitik in den letzten Wochen stellt sich schon die Frage, wie viel Vertrauen in Politik verloren gegangen ist und wie sie wiederzubekommen sein könnte. Der Philosoph Martin Hartmann hat ein Buch über das Vertrauen veröffentlicht, Untertitel Die unsichtbare Macht. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Die Kanzlerin hat sich also entschuldigt. Das ist auch in ihrer Amtszeit durchaus ein bemerkenswerter Schritt, fast schon historisch könnte man sagen. Stellt das wieder Vertrauen her?
Jein. Also zum einen ist es wirklich, wenn Vertrauen entstehen soll, gerade im politischen Bereich brauchen wir eine Fehlerkultur, die auch akzeptiert werden muss. Wir müssen also auch irgendwie darauf reagieren. Aber wenn mal jemand sagt, das ist jetzt schiefgelaufen und es auch offen zugibt, dann ist es natürlich auch ein bisschen an uns, das dann tatsächlich auch zu verzeihen. Es sind ja immer zwei Seiten, die da mitmachen.
Bei welchem Punkt verzeihen wir?
Ja, ich glaube, an dem Punkt ist schon mal beeindruckt, dass zum ersten Mal wirklich eine Grenze aufgezeigt wird. Und es wird ja auch deutlich, dass man offensichtlich sehr überhastet reagiert hat und dass man vielleicht auch zu stark unter dem Druck der Öffentlichkeit agiert hat. Und das einzusehen, wäre etwas, was ich verzeihen könnte, wenn es dazu führt, dass man es jetzt besser macht und dass man sich sozusagen am Riemen reißt und die ganze Kommunikation nach innen und nach außen verbessert. Also das Verzeihen ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen prozesshaft gedacht. Es ist nicht einfach nur ein Akt, den wir einmal leisten und dann war es das, sondern ich denke, jetzt wird wieder genau hingeschaut, was passiert denn jetzt? Also, dass die Politik sich mal zurücknimmt, vielleicht nochmal neu zusammensetzt, vielleicht auch nochmal in größerem Kreis zusammensetzt, um sich nochmal zu informieren, was können wir jetzt sinnvollerweise machen, um möglichst viele gesellschaftliche Gruppen auch zu repräsentieren, die bis jetzt nicht gehört wurden. Die Jungen sind ein gutes Beispiel. Wenn man das macht, ja, dann würde ich, glaube ich, meinen, dass man vielleicht wieder Vertrauen aufbaut, um zumindest diesen Eindruck zu bekommen, okay, die sind jetzt nicht mehr nur gehetzt von den Medien und von uns, denn ein bisschen müssen wir ja auch zugeben, wir sind ja auch ziemlich krittelig, sage ich mal, auch aus guten Gründen. Ich will das gar nicht runterreden, aber es ist sicherlich nicht leicht, unter diesem enormen Druck, in dieser wahnsinnig schwierigen, unvorhersehbaren und ganz neuen Situation Politik zu machen. Ich finde, das kann man auch zugestehen. Ich glaube, der einzige Weg, um jetzt wieder Vertrauen zu gewinnen, ist erstmal verlässlich zu werden, weil das ist ein Weg, um längerfristig dann auch wieder Vertrauen zu gewinnen.
Und die Einbindung gesellschaftlicher Gruppen, relevanter gesellschaftlicher Gruppen, Sie haben es kurz schon erwähnt, also zum Beispiel die junge Generation. Das könnte Vertrauen wiederherstellen, indem sozusagen nicht mehr die, ich meine, das sind ja alles demokratisch gewählte Politiker, also inwieweit kann man das durch eine Erweiterung mit anderen Instanzen weiteres Vertrauen aufbauen?
Ja, was heißt weiteres Vertrauen? Das eine ist Prozessvertrauen und das ist vielleicht auch gar nicht kaputt.
Also man delegiert ja auch bestimmte politische Prozesse ganz bewusst an Politiker. Ne?
Genau, das ist das, was wir machen, wenn wir wählen. Und wir delegieren Macht und wie man auch sagt, wir delegieren Macht und das ist das, worauf wir vertrauen, dass die Macht gut eingesetzt wird oder im Sinne des Gemeinwohls oder was auch immer. Aber das ist heutzutage nur ein Teil der Politik und der andere Teil ist das Ganze, was wir über die Person laufen lassen, so der informellere Teil, der dann das gelebte Vertrauen sozusagen irgendwie ja versinnbildlicht. Und dort hapert es ja gerade, dass wir an einzelnen Personen ja nicht nur Korruption jetzt bemerken, das ist der ganze Massenskandal, sondern zum Teil auch Inkompetenz. Es gibt auch genug Leute da oben, denen wir nicht mehr zutrauen, dass sie die Probleme lösen. Und das geht weit über das hinaus, was wir jetzt mit der Wahl oder mit der Delegation leisten. Das ist einfach die Ebene sozusagen, auf der wir erwarten, dass sozusagen das, was man da delegiert hat, auch gut ausgefüllt wird. Und das kann man nicht einfach nur in einem Akt der Wahl erreichen, sondern das ist dann das täglich gelebte politische Leben. Und dort ist, glaube ich, gerade das Problem, dass wir sehr enttäuscht sind. Aber wie gesagt, ich will nochmal betonen, natürlich gehören wir auch ein bisschen dazu. Und wenn wir das erkennen, dann müssen wir uns vielleicht auch an manchen Punkten zumindest zurücknehmen. An anderen ist die Kritik völlig berechtigt und muss laut und deutlich artikuliert werden. Und ich glaube, wenn sich mehr gesellschaftliche Gruppierungen, die Jungen sind ja nur ein Beispiel, die jetzt so langsam entdeckt werden, aber die waren ja schon ein Jahr lang da. Aber warum wurden sie nicht angemessen wahrgenommen? Als eine große, große Gruppe, die wirklich betroffen ist von diesen Entscheidungen.
Also auch eine Frage der Kommunikation letztlich, ja? Des Austauschs, des öffentlichen Austauschs, richtig so?
Absolut. Kommunikation ist alles. Und ich finde auch, dass vieles nicht gut kommuniziert wird.
Kommunikation ist Grundlage von Vertrauen, letztlich. eigentlich?
Kommunikation ist Kommunikation. Nehmen Sie die EU oder so. Warum hat man die Impfentscheidungen oder die Verträge mit den Impfherstellern, warum hat man die so abgeschlossen, wie man sie abgeschlossen hat? Vielleicht gab es ja gute Gründe, das so zu machen. Mir hat es noch keiner sehr gut erklären können. Und das ist ein Problem. Ja? So wird natürlich dieser Eindruck, das ist so ein bürokratischer Apparat. Und jetzt versagt er auch noch und macht nicht das, was wir erwarten, nämlich möglichst viel Impfstoff zu kaufen. Aber vielleicht, wenn er uns das erklärt, wenn wir das besser verstehen, dann ist man auch bereit, darauf vielleicht auch zu reagieren, indem man etwas weniger Druck ausübt oder Unzufriedenheit hat und sich geduldet. Ich glaube nicht, dass, wenn wir jetzt immer sagen, das Vertrauen ist gerade so wahnsinnig kaputt gegangen, ich glaube nicht, dass das unserer Praxis entspricht. Die Meinungsumfragen sind vielleicht eindeutig, die Stimmung, die man einfängt, sind vielleicht auch gerade sehr negativ eindeutig. Aber ich glaube, wir sind durchaus bereit, wenn man es einigermaßen deutlich und wieder verlässlich macht, durchaus das Vertrauen zu leben in gewisser Weise. Ich kenne viele Leute und die Jungen sind ein Beispiel, die durchaus sehr, sehr viel immer noch leisten, um andere nicht zu gefährden. Und das ist etwas, was wir auch würdigen müssen. Also auf der Ebene glaube ich noch gar nicht, dass alles zerstört ist. Aber jetzt kommt es wirklich darauf an, das meinte ich vorhin, dass man sich mal zurücknimmt und vielleicht unter minimaler Entlastung von dem großen Druck, unter dem die Politik und wir vielleicht alle gerade stehen, nochmal schaut, können wir das Ganze nicht doch noch auf ein besseres Gleis setzen? Und für mich heißt das, dass wir dann entweder nochmal einen härteren Lockdown machen und danach können wir dann irgendwie sehr genau wissen, was wann passiert, was ja jetzt irgendwie nie so richtig geklappt hat. Ich glaube, das wäre jetzt noch ein Schritt, vielleicht, um das Ganze jetzt so ein bisschen, um den Karren, wie man so schön sagt, aus dem Dreck zu ziehen.
Ich frage mich gerade, wann eigentlich wird Vertrauensschwund in der Politik zum Problem? Also man hat den Eindruck, wenn man jetzt mal zurückschaut auf diese über ein Jahr Pandemiepolitik, wir sind jetzt im März 2021 und das ist Land, das angesichts andauernder Pandemielage und einer zunehmend auch umstrittenen Pandemiepolitik zerrissener, nervöser denn je. Man kann auch sagen, die Leute drehen langsam am Rad. Ist das tatsächlich auch jetzt mal unabhängig von den politischen Institutionen, von den ganz konkreten Entscheidungen, ja, die Kritik jetzt letztens, was die Osterruhetage angeht, das jetzt mal beiseite geschoben. Wenn man jetzt mal zurückschaut auf dieses über eine Jahr, haben Sie da ein schwindendes Vertrauen beobachten können?
Ich glaube, ein Problem ist einfach das Neue der ganzen Situation. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe mein Buch ja vor der Corona-Krise veröffentlicht, unmittelbar davor. Und der ganze Vertrauensdiskurs explodiert ja. Ja, also ist ja alles redet momentan über Vertrauen. Und das muss ja einen Grund haben. Und ich glaube, ein Grund ist, dass wir einerseits zwar alle Institutionen noch haben und die sind auch noch intakt und wir können uns auch noch irgendwie sozusagen auf sie beziehen und tun das ja auch. Und unsere Kritik nehmen wir auch Bezug auf sie. Aber jetzt kommt es darauf an, in einer völlig neuen Situation eben weitreichende Entscheidungen zu fällen. Und damit sind wir offenbar damit sind wir überfordert zum Teil. Und die Politik auch. Und das
wir Bürger, meinen Sie? Dann, wir Bürgerinnen und Bürger?
Ja, wir alle sind, glaube ich, damit überfordert. Ich glaube, wir sind gar nicht so weit weg von der Politik. Es ist relativ leicht. Ich will gar nicht die Politik jetzt komplett freisprechen von Schuld oder so. Aber ich glaube, wir alle wissen doch auch nicht so genau, was ist denn jetzt richtig und was ist falsch. Wir sind hin und her gerissen. An manchen Punkten sind wir, glaube ich, durchaus bereit, wären wir bereit, durchaus weiter mitzumachen. Und das meinte ich vorhin, wenn das jetzt nicht auch ermöglicht wird auf eine verlässliche Weise, das ist ein bisschen gefährlich. Ja? Also ich bin gar nicht so sicher, ich sage ja, ich trenne ja gerne die Umfragen von der gelebten Praxis und da sehe ich durchaus, dass noch ziemlich viel mitgemacht wird. Und sei es nur, dass man sich jetzt eben erkundigt, wo kann ich mich denn jetzt testen lassen in der Apotheke? Wenn mir jetzt niemand sagt, wo das ist, dann muss ich ja halt selber rausfinden. Da kenne ich einige, die das machen. Und das ist halt etwas, wo man vielleicht auch nicht immer warten sollte, was oben gemacht wird, wenn da halt nicht klar kommuniziert wird. Aber das ist sozusagen, glaube ich, immer ein Ding, wo man es sich ein bisschen zu leicht macht, wenn man immer nur nach oben sozusagen schaut und mit dem Finger dahin zeigt. Die Unsicherheit haben wir auch. Trotzdem will ich jetzt nicht sagen, dass sie nicht, natürlich, sie haben diese Macht, sie haben mehr Macht als andere, sie haben diesen Gestaltungsspielraum. Und ich glaube, es ist jetzt schon nicht falsch, genau hinzuschauen und auch an vielen Stellen Kritik zu üben.
Das sagt der Philosoph Martin Hartmann über Vertrauensgewinn und Vertrauensverlust in der Pandemiepolitik, gerade auch was das Hin und Her in den letzten 24 Stunden angeht. Sein Buch heißt Vertrauen, die unsichtbare Macht. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Danke auch.